Beziehungen nach dem Herzen Gottes. Ein Brief des Apostels Paulus, und zwar der Epheserbrief, hat dazu ganz, ganz viel zu sagen. Da geht es um die Beziehung zu den Leitern, zu den Führungspersonen in Kirche wie in Gesellschaft. Da geht es um die Frage der Beziehung zwischen Mann und Frau, der Beziehung zu den Kindern und auch die Beziehung zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern, damals Herren und Sklaven. Ich möchte uns einige Verse aus diesem Kapitel 5 des Epheserbriefes jetzt lesen. Ich lese ab Vers 18. Paulus schreibt da: Betrinkt euch nicht. Oh, das ist ja ein ziemlich steiler Anfang. Denn das führt zu einem zügellosen und verschwenderischen Leben. Sondern lasst euch vom Geist Gottes erfüllen. Das geschieht, indem ihr euch gegenseitig Psalmen, Loblieder und andere geistliche Lieder zusingt und euch damit ermutigt. Und das tut, indem ihr aus vollem Herzen musiziert und singt, indem ihr Gott, unseren Vater und dem Herrn Jesus Christus alle Zeit und für alles dankt. Und das tut ihr, indem ihr euch in Ehrfurcht einander unterordnet, so wie es Christus uns geboten hat. Ihr Frauen, unterstellt euch euren Männern so, wie ihr euch dem Herrn unterstellt. Denn so wie Christus das Oberhaupt der Gemeinde ist, er hat sie ja gerettet durch seinen Leib, so ist auch der Mann das Oberhaupt der Frau. Und wie die Gemeinde sich Christus unterordnet, so sollen sich auch die Frauen ihren Männern unterordnen, und zwar in allen Dingen. Ihr Männer, jetzt geht es um uns. Ihr Männer, liebt eure Frauen, und zwar so, wie der Christus seine Gemeinde geliebt und sein Leben für sie hingegeben hat. Er tat das, um sie zu heiligen und reinigte sie dazu durch das Wort Gottes, wie durch ein Wasserbad. Denn er wollte die Gemeinde wie eine Braut vor sich sehen, makellos, wunderschön, ohne Flecken oder Falten oder Makel, völlig tadellos. So sind auch die Männer verpflichtet, ihre Frauen zu lieben, ja wie ihren eigenen Körper. Wer seine Frau liebt, liebt sich selbst. Niemand hasst doch seinen Körper, sondern ernährt und pflegt ihn. So macht es auch Christus mit der Gemeinde. Denn wir sind ja alle Glieder seines Leibes. Darum wird ein Mann Vater und Mutter verlassen. Und er wird mit seiner Frau sich verbinden. Und die beiden werden dann völlig eins sein. Daran liegt ein tiefes Geheimnis, sagt Paulus. Jeder liebe seine Frau, so wie sich selbst. Und die Frau soll den Mann achten. Ehe nach dem Herzen Gottes. Jeder von uns weiß, ein Auto muss regelmäßig gewartet werden. Ansonsten bleibt es irgendwann mal liegen, hat eine Panne. Ein Spitzensportler, der nicht trainiert, hat keine Chance, den Wettkampf zu gewinnen. Er wird als Bummelletzter durchs Ziel rennen. Wenn wir was erreichen wollen, müssen wir uns anstrengen. Wir müssen Arbeit intensiv nutzen. Ich glaube, dass das genauso für unsere Ehen gilt. Wenn ich heute so bedenke, was Ehen mittlerweile kosten, meine Ehe hat damals 1300 DDR-Mark gekostet, die Hochzeitsfeier, heute sind das ganz schnell mal mehrere tausend Euro. Dann frage ich mich, wie viel Geld nimmt man denn in die Hand, um seine Ehe so gut werden zu lassen, dass das geschieht, dass wir wirklich darin glücklich werden. Es braucht Energie, es braucht Zeit, um eine Ehe so zu leben, dass es eine wunderbare, eine starke, eine super Ehe wird. Und das kann jeder. Das ist nicht nur etwas für die besonderen Leute, sondern es gibt Möglichkeiten, wirklich eine Ehe nach dem Herzen Gottes zu leben. Und jedes Paar darf das Potenzial einer solchen Ehe erfahren. Aber vielleicht definieren wir erst mal, was wir meinen, wenn wir Ehe sagen. Ehe ist auf keinen Fall ein Vertrag, wo zwei sich treffen und sagen, wir wollen mal es miteinander probieren. So Ehe auf Probe für eine bestimmte Zeit. Oder Ehe als ein du musst mich glücklich machen Geschäft. Das ist nicht das, was die Bibel unter Ehe versteht. Ehe ist nicht eine Vereinbarung und ein öffentlicher Akt nur zwischen zwei Leuten, sondern Ehe hat viel, viel mehr. Sie ist Geschenk Gottes. Sie ist Gabe an uns. Und die Bibel geht sogar noch ein bisschen weiter. Sie sagt uns, sie ist ein Bündnis. Die christliche Sicht der Ehe geht von einem Bund aus. Und das ist ein sehr schweres Wort in der Bibel. Wir Christen wissen das. Ein Bund, der letztlich nicht aufgelöst werden darf und sollte. Wir gehören zur Familie Gottes. Wir schließen einen Bund miteinander und mit Gott. Und das hat natürlich ganz andere Faktoren mit sich. Norman Wright hat es so definiert, ich will es uns lesen, eine christliche Ehe ist die totale Hingabe von zwei Personen an die Person Jesu Christi und an den Partner. Sie ist eine Weihe, in der nichts zurückgehalten wird. Ehe ist ein Versprechen von gegenseitiger Treue. Sie ist eine Partnerschaft von gegenseitiger Unterordnung. Ehe ist ein Veredelungsprozess, in dem Gott uns der Frau und dem Mann macht, in dem Gott zu uns, zu der Frau und dem Mann macht, wie er es sich vorstellt. Also halten wir fest, kein Vertrag, sondern ein Bündnis, was durch Hingabe gekennzeichnet ist und wo Teilen eine ganz, ganz große Rolle spielt. Also Freiwilligkeit und Hingabe, diese beiden Faktoren sind wichtig. Hier brauchen wir Klarheit. Wir müssen uns bewusst werden, was sind eigentlich für uns gute Vorbilder? Wo sind Menschen, Ehepaare, an denen wir uns orientiert haben? Oder was haben wir da Ungutes erlebt und gesehen? Und wie wollen wir selber Ehe leben? Was haben wir für Vorstellungen? Es gibt ganz viele falsche Szenarien, um in die Ehe einzusteigen. Oh, ich bin ja so verliebt und es ist alles so wunderschön. Und da fliegen die Schmetterlinge im Bauch. Aber eigentlich merkt man gar nicht, dass viele Faktoren von euch beiden gar nicht zusammenpassen. Oder der andere sagt, oh, der Typ sieht so gut aus, mit dem kann ich meine Freundin beeindrucken und begeistern. Ein dritter sagt, oh, der hat Geld, da bin ich sozial abgesichert. Alles keine Motive. Oder ich will endlich aus meiner verrückten Familie raus. Oder ich habe eine Enttäuschung erlebt und deswegen renne ich in eine Ehe hinein. Auch der Gedanke, nur weil du schwanger bist, musst du heiraten, den haben wir glücklicherweise schon hinter uns gelassen. Das ist ein anderes Thema, aber auch das ist noch häufig ein Problem. Oder heiraten aus Mitleid, weil der andere vielleicht krank ist oder ein Handicap und man ihn ja als guten Freund mag. Und dann denkt man, ach naja, der soll ja nicht alleine bleiben. Das ist nicht das Motiv. Noch schlimmer wird es, wenn dir einer sagt, du sollst von Gott her jemanden heiraten. Bitte bedenke, du hast die freie Entscheidung. Gott gibt dir Menschen in den Weg. Aber es ist nicht der eine Partner nur, sondern Gott gibt dir mehrere Möglichkeiten. Oder ich habe mich schuldig gemacht an jemanden und aus Mitleid oder Schuldgefühlen heirate ich. Die Ehe als Geschenk Gottes, als Lebensgemeinschaft und Dienstgemeinschaft ist eine Berufung, in der ich mit meinem Partner, meiner Berufung viel besser nachkommen kann. So verstehen wir Ehe. Das ist das Wesensmerkmal dieses Bundes, dass wir von unserer Berufung, die Gott uns gegeben hat, in diese Welt hineinwirken und andere Menschen glücklich machen wollen und dabei werden wir selber glücklich. Also nicht das, was ich bekomme durch die Ehe ist entscheidend, sondern das, was ich gebe. Ehe ist keine Hängematte, wo ich meine Glücksmomente ausleben möchte, sondern Ehe ist eher eine Dienstgemeinschaft, ein Serviceverein, wo ich also anderen Menschen etwas Gutes tun will. Paulus zitiert ganz alte Bibelstellen hier in Epheser 5, wenn er sagt, darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen. Das ist so der klassische Ehestart. Und da wird deutlich, jemand, der ehefähig ist, muss eine selbstständige Persönlichkeit sein. Er muss bereit gewesen sein, sich abzunabeln von seinen Eltern. Er muss beziehungsfähig sein, selbstständig. Und er muss, ganz wichtig, er muss loslassen können. Nichts ist schlimmer, als wenn die Schwiegereltern in die Ehe noch reinreden. Das ist ein Stück Fluch. Also das ist das Erste. Dann sagt Paulus, und er muss sich mit seiner Frau verbinden. Hier ist eine öffentlich-rechtliche, verbindliche Beziehung gemeint. Die hat sich über die Jahrhunderte ganz unterschiedlich dargestellt. Aber es war immer klar, die beiden gehören zusammen. Und als Letztes, und die zwei werden völlig eins sein. Luther übersetzt das ein Fleisch sein. Das meint die sexuelle, die finanzielle Einheit, die emotionale Einheit, die gehört genauso dazu. Wir haben also in Epheser 5, den wir vorhin gehört haben, eine Quintessenz einer Ehelehre des Paulus. Dieser Text ist sehr falsch interpretiert worden, weil man das Wort unterordnen ganz hochgestellt hat. Aber eigentlich geht es hier nicht um ein Unterordnen, was meint, dass der eine das Sagen hat und der andere das Gehorchen. Sondern Unterordnen, das ist das Erste, was wir hier als guten Ansatz für eine Ehe brauchen. Wir kommen zu einer guten Ehe, zu guten Beziehungen, wenn wir bereit sind, uns in Ordnungen hineinzubegeben. Wenn ich hier am Text lang gehe, entdecke ich gerade im 18. Vers, dass da der Paulus sagt, Leute, besauft euch nicht mit Wein. Das war jetzt ein bisschen deftig, die Bibelübersetzungen sind ein bisschen vornehmer. Sondern lasst Gottes Geist in euch Raum gewinnen. Es geht also darum, dass du dem Heiligen Geist erlaubst, in deinem Leben die entscheidenden Akzente zu setzen und dich in eine reife Beziehung zu bringen, zu deinem Ehepartner, aber auch zu allen anderen Menschen. Davon haben wir letzten Sonntag von Tamara vieles gehört. Werde voll Geist. Das heißt, das ist eine beständige Nähe zu Gott, ein Hören auf ihn. Was willst du, Gottes Geist, von mir? Dieser Heilige Geist ist die Grundlage jeder Beziehung. Ohne diesen Heiligen Geist geht es schief. Er ist auch der Anfangspunkt des Erfolges. Er ist wie Benzin fürs Leben. Du wirst doch auch nicht in dein Auto Wasser einfüllen. Oder hast du eins, was mit Wasser fährt? Also ich fahre mit Benzin. Und genauso brauchen wir den Heiligen Geist, um so gut Ehe zu leben. Der zweite Bereich, übe dich in eine gute Kommunikation. Vers 19 und 20. Kommunikation ist eine Quelle von Segen oder auch Schwierigkeiten. Hier werden wir ermutigt, gut zu kommunizieren. So wie der Jakobusbrief es auch sagt, jeder Mensch sei langsam zum Reden, schnell zum Hören, langsam zum Reden und noch langsamer zum Zorn. Paulus gibt drei Arten und Weisen wieder, wie wir gut kommunizieren können. Das erste ist ermutigend und nicht meckernd und kritisierend und nörgelnd. Er spricht von Psalmliedern, Lobliedern und geistlichen Liedern. Lobend ist das zweite. Ermutigend, lobend. Gebt einander Wertschätzung. Und nicht nur in der Ehe, sondern in allen Beziehungen. Die Meckerkultur können wir uns nicht leisten als Christen. Der Kritikgeist, der viele befallen hat, lenkt doch nur ab von den eigenen Unzulänglichkeiten. Paulus sagt auch nicht, sprecht übereinander, sondern er sagt, sprecht miteinander. Lob erbaut. Und die Bibel ermutigt uns an so vielen Seiten, dass wir uns gegenseitig auferbauen. Und das dritte ist, gebt Dank, sagt Dank. Dank meint, dass wir das Selbstverständliche als nicht selbstverständlich nehmen. Eine negative Grundhaltung tötet, Dank motiviert. Und jetzt kommt der Abschnitt, wo alle immer so drauf sich stürzen. Ordnet einander unter. Vers 21. Ich weiß nicht, was bei dir passiert, wenn du das Wort Unterordnung hörst. Die meisten von uns hören unter. Und die fühlen sich dann so gedrückt und sie fühlen, oh, da kommt was von oben und das will ich nicht. Ich kann mich nicht frei entfalten, aber das meint das gar nicht. Im Griechischen ist dieses Wort Ordnung viel stärker betont als das Wort unter. Da liegt es nicht auf der Vorsilbe, sondern auf dem Wort Stamm. Und es meint in Ordnung leben, sich ordnen. in Strukturen leben. Das will uns sagen, dass wir uns in eine Ordnung hineinstellen sollen, weil es uns gut tut und nicht, weil es uns unterdrückt. Für die Ehe bleibt der Sinn dieses Wortes bestehen, ja, wird sogar erfüllt, wo es in einer Partnerschaftlichkeit zugeht. Ehe gehört zum Wesen der Sozialstruktur. Ohne sie geht jedes Sozialsystem in die Knie. Die Kernaussage dieses Textes ist, dass Christus der Herr ist. Ihm dürfen wir vertrauen. Unterordnung, das ist etwas, was uns ermöglicht, ganz neu auch unsere Gaben und Fähigkeiten zu entdecken. Und sie ist die Voraussetzung für ein geisterfülltes Leben. Niemand kann Leiter sein, der sich nicht unterordnen kann. Und es ist der rechte Maßstab für ein Miteinander unter uns Christen. Einander unterordnen meint den Gaben, den Ruf, die Kraft, die Freude, die Schwachheit des anderen anzuerkennen und auch Wert zu schätzen. Wertschätzung macht den Unterschied aus. Aber es gibt Grenzen der Unterordnung. Dort, wo das unternehmlich betont wird, dort, wo Mann und Frau nicht aus Liebe, sondern aus einer sturen Unterwerfung sich verhalten. Und dort, wo es gefordert wird und nicht die Liebe dazu anreizt, dort wird es schwierig, weil es nicht dem Maßstab entspricht, den Jesus gibt. Das ist Machtmissbrauch, das ist Gewalt, das ist Suchtverhalten. Ich kenne auch den Satz, ich bin der Herr im Haus, das wäre doch gelacht, was meine Frau sagt, wird gemacht. Auch so rum kann das gehen. Gegenseitiges Beherrschen und Unterdrücken sind komplett ausgeschlossen. Paulus wendet sich dann den Frauen zu. Und er sagt, ihr Frauen, unterstellt euch euren Männern, so wie ihr euch dem Herrn unterstellt. Interessant finde ich diese Übersetzung, die von dem sich drunter stellen redet und nicht von dem sich einengen lassen. Der Mann als Haupt, die Frau als Hals, die das Haupt dirigiert, nein, die Bibel hat etwas anderes da als Bild. In Sprüche 12, Vers 14 lesen wir, und ich finde das sehr lustig, eine exzellente Frau ist die Krone ihres Ehemannes. Das gefällt mir besser. Die Krone des Ehemannes. Also das heißt, sie schmückt ihn. Sie gibt ihm seine Würde. Der Mann wäre dumm, wenn er so eine Frau nicht beschützt und leitet. Wenn er ihr hilft, ihn als Führungspersönlichkeit zu akzeptieren. Das ist wie beim Tanzen. Da wird es auch schwierig, wenn die Frau führt. Ich habe manchmal mit Frauen getanzt, die dann versucht haben zu führen, aus der Verwandtschaft. Und wenn ich das so beobachte, dann macht das den beiden am Ende keinen Spaß. Akzeptiere diese Rolle des Mannes. Du bist die Krone, das ist dein Markenzeichen als Frau. Du bist nicht der Fußabtreter oder die Dienstmagd oder der Erfüllungsgehilfe. Nein, das ist nicht biblisches Verständnis. Du bist die Krone. Und bitte versuche nicht aus dem Untergrund so hinterrücks die Führung zu übernehmen. In Vers 33 wird noch einmal dieses Verhältnis von Mann und Frau ganz deutlich dargestellt. Da soll die Frau vor dem Mann Ehrfurcht haben. Da ist ein Begriff gemeint, den wir auch mit achten, mit respektieren, mit akzeptieren übersetzen können. Ganz praktisch, mache niemals deinen Mann in seinem Nichtbeisein hinter seinem Rücken schlecht. Rede nicht schlecht über deinen Partner. Das ist Gift. Ich habe das einmal in einer Beziehung miterlebt, die Ehe hat nicht lange gehalten. Das ist wie ein Krebs. Respektvoller Umgang muss erarbeitet werden. Respektvoller Umgang muss also immer wieder auch ganz deutlich erkannt werden. Frauen dürfen erkennen, welche wichtige Rolle sie spielen. Du bist die Krone. Lebt Liebe, sagt Paulus den Männern. Aber ich denke, es trifft auch die Frauen zu. Nicht macht Liebe, sondern liebt. Seid beständig in der Liebe. Im Griechischen wird hier ein andauernder Ausdruck. Das ist etwas, was eine Kontinuität hat. Es ist nicht nur Gefühl, nicht nur Emotion. Was verstehen wir an dieser Stelle von Liebe? Es ist auch nicht nur Sexualität, nicht nur Eros. Es ist Agape, göttliche Liebe, Bereitschaft zur Hingabe, Bereitschaft zum Opfer wie Christus für die Gemeinde. Im Englischen gibt es einen guten Ausdruck für den Mann, Gentleman. Und genau das ist gemeint. Für Paulus ist Liebe sehr, sehr konkret. Er sagt in Vers 26, heilige und reinige deine Frau im Wort. Das ist ein Auftrag an uns Männer, das ist eine Pflicht, keine Kür. Wir sollen die Frauen in die Beziehung mit Gott bringen und wir sollen sie hineinführen in ein Leben der Heiligung, der Vergebung, in die Beziehung zu Gott. Und wir sollen eine und dürfen eine positive Sicht haben von unserer Frau. Sie selbst verherrlicht anschauen wie eine Braut ohne Flecken und Runzeln. Ja, sie ist nicht nur Sexobjekt. Sie ist nicht nur deine Gehilfin, die alles ausbügeln muss, sondern sie ist so viel wert, wie Christus die Gemeinde wert ist. So ist es eine Pflicht für dich als Mann, die Männer sind schuldig, dich da richtig ins Zeug zu legen. Wir Männer haben da manchmal ganz schön müde Phasen gehabt, vielleicht ihr nicht. Und dann lieben und pflegen wir sie wie uns selbst. Nähren meint hier, dass wir ihnen ganz viel Gutes geben. Wir füttern sie, die kriegen Energiezufuhr. Das ist ein Wort aus der Erziehungssprache. Und wir pflegen sie. Das ist so wie ein Vogel, der brütet über den Eiern. Nun gut, das sollen wir noch nicht so machen. Aber es meint dieses, man soll sie sich warm halten. Ich weiß nicht, wann du das letzte Mal deiner Frau Blumen mitgebracht hast. Oder vielleicht etwas Schönes, was du weißt, was für deine Frau gut ist. Oder du hast bloß die Tür aufgehalten und ein nettes Wort gesagt. Hast nicht übersehen, dass sie beim Friseur war. Ich denke, das ist gemeint. Du schaffst eine Umgebung, wo sie sich persönlich wohlfühlt, wo sie Frau sein kann und wo du eine Krone auf deinem Haupt trägst als Mann. Ich mag dieses Bild. Wie ist das nun in unseren Beziehungen? Habt ihr das alles so gelebt? Ich muss ehrlich sagen, ich baue da noch. Ich habe da immer noch meine Baustellen, schon nach über 30 Jahren Ehe. Aber ich bin dran und ich möchte es erleben. Ich möchte eine Beziehung, eine Ehebeziehung nach dem Herzen Gottes leben. Und an einigen Stellen gelingt es mir. Wo es mir aber nicht gelingt, da habe ich Möglichkeiten. Da kann ich mit Gott darüber reden. Da darf ich in die Gegenwart Gottes gehen. Und da darf ich auch ganz neu für mich entdecken, was es bedeutet, dieses Zauberwort Liebe zu leben. Nämlich, indem ich mir überlege, kreativ werde, meiner Frau etwas gebe, etwas deutlich mache, wie ich sie lieb habe. Und manchmal ist es auch nötig, dass ich mir Hilfe von außen suche, weil ich blind bin und gar nicht mitbekomme, was ich da alles falsch mache. Ein Seelsorger, ein Therapeut, ein Eheberater kann da sehr viel Gutes tun. Wie siehst du deine Beziehung zu dem Menschen, den du so sehr liebst? Siehst du sie als wirklich eine Berufung von Gott, als etwas, was dir ganz viel Gutes zeigen und geben will? Oder was ist es? Vieles hängt davon ab, wie du selbst Ehen gesehen und wahrgenommen hast. Und vieles hängt davon ab, was du für eine Vorstellung von Ehe hast. Vielleicht kannst du zu Hause dich mal mit deiner Partnerin oder auch mal für dich selbst hinsetzen und überlegen, darüber sprechen, wie sehe ich das eigentlich? Wie stelle ich mir Ehe vor? Wie stelle ich mir meinen Partner vor? Wie wünsche ich ihn mir denn gerne? Was hätten Sie denn gern? Und was habe ich denn selber einzubringen? Was macht mich denn zur Krone oder zum Haupt? Was macht mich denn dazu? Oder vielleicht ist es auch gut zu sagen mal, was finde ich denn gut an dem anderen? Mir hilft es, mir einen Zettel zu nehmen und aufzuschreiben. Manchmal schreibe ich auf, was mich ärgert. Und dann schreibe ich daneben, was mich freut. Und ich werde dankbar, wenn die Liste dessen, was mich freut, viel, viel größer ist. Und das ist glücklicherweise so. Glücklich werden wir, wenn wir die Ehe nach dem Herzen Gottes leben. Und das geschieht in der Regel, wenn wir nicht glücklich werden wollen, sondern wenn wir glücklich machen wollen. Das hat Jesus getan. Er hat sich hingegeben und hat uns ein großes Glück geschenkt. Amen.